Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deep Dive Health Tech. Mein Name ist Patrick Pfeffer und ich habe heute zu Gast bei mir Lüder Sachse, Chief Digital Officer von der Hartmann Gruppe. Hallo Lüder, schön, dass du heute bei mir in der Sendung bist.
Hallo Patrick, grüß dich und danke für die Einladung.
Ja, habe mich schon länger auf unser Gespräch gefreut. Wie immer bei mir in der Sendung fangen wir mit der Person an, die im Zentrum des Gespräches steht, und wollen uns dann so ein bisschen vorarbeiten, was deine Rolle bei der Hartmann-Gruppe ist und was du da tatsächlich tust. Aber tatsächlich zu Beginn möchtest du dich vielleicht den ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen. Wer ist Lüder Sachse? Wo kommst du her und was machst du bei der Hartmann-Gruppe?
Ja, das mache ich gerne. Also ich bin jetzt seit etwas über 3 Jahren bei der Paul Hartmann AG und das ist tatsächlich mein erstes Assignment in der Healthcare-Industrie. Das heißt, ich bin quasi branchenfremd und das ist für mich auch eine total spannende Journey gewesen. Ursprünglich komme ich aus Bremen, also aus Norddeutschland, habe aber technische BWL in Stuttgart studiert, hatte schon relativ früh einen hohen Faible für IT und Digitalisierung. Ich habe schon im jugendlichen Alter angefangen zu programmieren, habe dann aber gesagt, ich will so diesen Bezug zum Business generieren und habe nach dem Studium bei einer Tochtergesellschaft der damaligen Daimler Chrysler AG angefangen und habe dort ein Team aufgebaut für das Thema IT-Sicherheit. Und das hat sich langsam entwickelt. Wir haben dann unterschiedliche Dienstleistungen rund um IT-Sicherheit, Informationssicherheit entwickelt. Das hat sich dann, zu der Zeit war das noch nicht so, sag ich mal, nicht so gängig, stark in Richtung Hacking und Penetration Testing entwickelt. Wir haben dort verschiedene Services entwickelt, nach vorne gebracht und das Team wurde immer größer und irgendwann war es dann so, dass ich das Angebot bekommen habe, in die Konzernzentrale zu wechseln und global für Governance und Informationssicherheit allgemein verantwortlich zu sein. Das war auch eine coole Zeit, weil ich sozusagen von der Dienstleisterrolle in die Governance-Rolle gewechselt bin. Habe dann aber gemerkt, Konzern ist cool, aber ich will auch nochmal was anderes sehen und habe dann zusammen mit zwei Kollegen und Freunden eine Hacking-Firma gegründet, wo wir Services am Markt angeboten haben, quasi anderen Services, anderen Kunden angeboten haben, sie zu hacken und ihnen zu sagen, wo ihre Schwachstellen sind. Insofern, das war für mich so meine Startup-Experience und das hat auch super Spaß gemacht, war eine ganz spannende Zeit. Ich muss aber auch sagen, dass wir haben damals das quasi alle drei gleichberechtigt gemacht und sind auch etwas naiv in das ganze Thema rein. Am Ende ist es dann ein bisschen an den unterschiedlichen Erwartungshaltungen gescheitert, weil wir alle letzten Endes unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie sich die Firma weiterentwickeln soll. Ich habe dann meine Anteile verkauft, bin wieder rausgegangen und hatte dann die Möglichkeit, zu Daimler zurückzuwechseln in den Truck-Bereich und dort einen Inkubator aufzubauen rund um das Thema Logistik, also quasi die Truck-Kunden, und habe dann digitale Lösungen entwickelt rund um das Thema Logistik. Und dann irgendwann ist über einen guten Freund der Kontakt zu Paul Hartmann AG, zu Gruta 5 Stück hergestellt worden, wo ich dann gemerkt habe, das ist eine super spannende Branche und da passiert gerade auch total viel. Und dann bin ich sozusagen zur Hartmann-Gruppe gewechselt und jetzt entwickeln wir hier digitale Lösungen und schauen, wie wir diesen doch großen Tanker und auch wie wir das ganze Thema Health Tech nach vorne bringen.
Also mit einer der ersten Fragen, die ich immer in Anführungszeichen Branchenfremden stelle, weil ich habe in meiner Karriere nichts anderes gemacht außer Healthcare. Das heißt, ich kenne nur die Tatsache, dass man, ich sag mal, medial und digital immer ein paar Jahre anderen Industrien hinterherhinkt. Ja, daher so mal ein bisschen in deine Richtung gefragt. Du kommst aus dem Automotive-Bereich oder jetzt auch aus dem hochtechnisierten Bereich wie dem Hacking, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, in den Life Sciences und Healthcare-Bereich hinein. War das für dich nicht so eine Zeitreise nach hinten und hast du es jemals als langweilig empfunden?
Also als langweilig habe ich es ganz sicher nicht empfunden, weil was mich wirklich ganz besonders fasziniert am Healthcare-Bereich ist, dass der Sinn dahinter nochmal ganz anderer ist als im Automotive. Automotive, gerade bei einem Unternehmen wie jetzt Daimler oder inzwischen Mercedes, geht es ja immer darum, das Beste oder nichts und Hightech und so weiter. Und das ist auch spannend. Aber jetzt in die Gesundheitsbranche zu kommen und wirklich einen Sinn darin zu sehen, Menschen zu helfen, ist auch nochmal was ganz anderes. Das ist etwas, was in der Kultur, das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, wenn man den Unterschied nicht mal gesehen hat, aber in der Kultur ist es tatsächlich so, dass man das spürt, dass der Sinn, warum mache ich eine Aufgabe, ist nochmal eine ganz andere. Ich habe es über die Zeit sehr genossen, in unterschiedliche Dinge reinzuwechseln. Auch dieser Sprung in die Logistik war damals für mich nochmal etwas, wo ich mich erst mal reinarbeiten musste. Und das habe ich als total bereichernd und wertschätzend gefunden. Und insgesamt ist es schon so, dass in der Gesundheitsbranche, vorher in der Logistik auch, die Digitalisierung viel weniger fortgeschritten ist, aber die Mechanismen, die entstehen, sind doch sehr parallel. Und das ist eigentlich ganz gut, weil ich dadurch das Gespür dafür entwickeln kann, was kommt denn jetzt als nächstes? Wie entwickeln sich Dinge weiter? Und das ist total toll. Was man sagen muss, was der größte Unterschied ist, der da noch dazukommt im Gesundheitsbereich, ist sicherlich die extrem starke Regulierung. Also das ist auch nochmal etwas, wo man merkt, dass in der Gesundheitsbranche Dinge vielleicht einfach ein bisschen langsamer gehen, weil natürlich auch eine andere Verantwortung nochmal dahinter steht. Das ist im Automotive-Bereich natürlich nicht so, vielleicht mal abgesehen vom autonomen Fahren. Und das spürt man schon, dass das auch nochmal einen Unterschied macht. Aber generell sieht man, dass viele Dinge auch ähnlich sich entwickeln in der Digitalisierung.
Hilft doch nochmal den ZuhörerInnen kurz auf die Sprünge, was die Hartmann-Gruppe anbelangt. Ich bin sicher, fast jeder kennt dieses schöne blaue Logo und die wenigsten, glasklare Unterstellung hier im Podcast, die wenigsten wissen, in welchen Bereichen ihr überhaupt tätig seid.
Ja, also die Hartmann-Gruppe, vielleicht nicht in der Form als Hartmann-Gruppe, aber das Unternehmen wurde vor tatsächlich über 200 Jahren gegründet. Das ist also etwas mit einer extrem langen Historie. Und ist damals entstanden, weil jemand, der eigentlich als Schneider gearbeitet hat, einen Arzt getroffen hat und die haben gemeinsam den ersten antiseptischen Wundverband entwickelt. Und was natürlich ein Produkt ist, was aus einer Kriegssituation heraus entstanden ist. Aber so ist das halt. Wenn die besten Innovationen entstehen aus der Not heraus. Und das ist da auch so gewesen. Das heißt also, natürlich ist Hartmann, das denke ich mal, wissen die meisten auch im Bereich Wunde sehr, sehr stark. Das zweite große Standbein, was wir haben, ist Inkontinenz, also sprich Erwachseneninkontinenz. Wir haben aber darüber hinaus noch eine ganze Reihe anderer Produkte. Was man vielleicht noch weiß, ist, dass Sterilium zu uns gehört, also sprich Desinfektionsmittel. Wir sind auch sehr stark im Bereich Verbrauchsmaterialien im OP-Saal. Also wir machen so Medisets, also sprich komplett sterile Sets, in denen alle Dinge drin sind, die ein Operateur braucht. Wir haben das Geschäft an Kitteln, Masken, Handschuhen und so weiter. Und was auch bei uns ist, ist Kneipp, also quasi der Badezusatzhersteller. Kennt man sicherlich aus dem Drogeriemarkt. Da haben wir auch mal so ein sehr kundenbezogenes Produkt.
Das finde ich ja mit am spannendsten, wenn man sich mit tollen Menschen unterhält und dann mehr über die Firmen erfährt und was alles dann letzten Endes unter ein Dach gehört. Also das mit Kneipp ist jetzt sogar mir was Neues gewesen. Und jetzt du in der Rolle des Chief Digital Officers bist damit beschäftigt, Windeln, Verbandsmaterialien und Badezusätze digital aufzuladen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich meine, das ist sicherlich eine Mischung. Ich meine, der Grund, warum ich hier bin, ist, weil das Produktportfolio, was Hartmann hat, Hartmann hat an sich selber den Anspruch, ein sehr hochqualitatives Produktsortiment zu haben, auch für jede mögliche Variante. Also wir haben ein extrem diversifiziertes Produktportfolio. Wir haben über 25.000 verschiedene Produktvarianten im Konzern. Und das ist natürlich schwer zu managen. Es ist auch so, dass wir dadurch vielleicht in unserer Kostenposition nicht unbedingt das wettbewerbsfähigste Unternehmen sind. Aber wir haben ein sehr, sehr tiefgreifendes Wissen im Bereich Pflege, im Bereich Hygiene, in den Themen, in denen wir unterwegs sind. Und können deswegen auch nochmal ganz anders Nutzen stiften, als das unsere Wettbewerber tun können. Nichtsdestotrotz ist es so, es sind letzten Endes alles Pflegehilfsmittel, Verbrauchsmaterialien, ich sage es jetzt mal salopp, Wegwerfprodukte in einem Markt, der sowieso schon preislich angespannt ist, sind wir in einem Segment unterwegs, das unter einem extremen Preisdruck steht. Und gerade weil wir so viel Wissen haben und weil wir so gut vernetzt sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, geht es darum, dieses Wissen zur Verfügung zu stellen, nutzbar zu machen, auch nochmal anders aufzuladen. Und das kann man vor allen Dingen durch Digitalisierung tun. Und da geht es nicht nur darum, die bestehenden Produkte digital aufzuladen. Also es geht jetzt nicht darum, die nächste Verkaufsplattform zu machen, sondern es geht schon darum, eigenständige digitale Lösungen zu entwickeln, die uns helfen, ja, anders nochmal an Kunden heranzutreten. Also für mich so ein typisches Beispiel ist, wenn wir über Desinfektionsmittel sprechen. Eigentlich darf es nicht mehr darum gehen, Desinfektionsmittel zu verkaufen, sondern es muss darum gehen, die Hygiene im Krankenhaus zu verbessern und das zu verkaufen und die Anzahl nosokomialer Infektionen im Klinikum zu verbessern. Das ist eine ganz andere Diskussion, die wir dann letzten Endes mit den Kliniken haben, wenn wir dort unsere Produkte platzieren, weil es halt einfach nicht mehr nur um das reine Desinfektionsmittel geht.
Also, wenn man das mal so ein bisschen gegeneinander gegenüberstellt, nicht zwingend jetzt, ich sag mal, einen Kunden, ist ja maßgeblich im Klinikbereich B2B, dass man sagt, ich hole jemanden in eine Art Membership rein, ja, und wie bei einer elektrischen Zahnbürste, wenn der Bürstenkopf aufgebraucht ist, kommt automatisch der nächste nachgeschickt, sondern dass man versucht, eher ganzheitlich ein Themenfeld mit Services zu umgeben, um, ich sag mal, ganzheitlich, ob es eine Patient Journey zum Beispiel ist, von vorne bis hinten zu begleiten.
Ja, also das sind, zum einen hat das natürlich eine Beratungskomponente, aber die Beratungskomponente wird aufgeladen durch Daten. Und das, was wir machen, ist, diese Daten zu generieren. Also wir haben jetzt verschiedene Apps für die Hygieniker im Klinikum entwickelt, wo wir denen helfen, zum Beispiel die Händedesinfektionen des Klinikpersonals besser zu protokollieren. Die sind dazu verpflichtet. Viele machen das auf Papier. Wir machen das über eine App. Und darüber hinaus haben wir ein System gelauncht, bei dem wir die Desinfektionsspender smart machen. Das heißt also, die erkennen automatisch, wenn desinfiziert wird. Das Klinikpersonal hat selber einen Transponder bei sich, der, sag ich mal, anonymisiert ist, nur nach Berufsgruppen erkennbar. Und darüber können wir dann sehen, wird ausreichend desinfiziert, wenn die Leute an den Patienten herantreten, halten die sich an die Vorschriften, sind bestimmte Desinfektionsspender vielleicht überlastet oder nicht benutzt oder was auch immer, so dass wir denen quasi helfen können, ihr Hygienekonzept strukturiert zu verbessern. Die kriegen dann hinterher so ein Compliance-Rating, das automatisch ermittelt wird. Damit schaffen wir einfach einen konkreten Mehrwert und können das dann auch benchmarken innerhalb der, sag ich mal, der vergleichbaren Gruppen. Das ist so ein typisches Beispiel.
Ist es schwieriger, ein bestehendes gutes Produkt mit Services anzureichern oder auf der Firmenebene am Mindset zu arbeiten, dass du aus einer Produktcompany nach und nach immer mehr eine Service-Company baust?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Muss ich auch sagen, da haben, sag ich jetzt mal so salopp, dann Hartmann und ich uns auch gefunden über die Zeit. Als ich reingekommen bin und ja, letzten Endes noch wenig Ahnung von der Branche hatte, ich gesagt, okay, das ist ja eigentlich meine Chance, dass ich wenig Ahnung von der Branche habe. Ich gehe mal ein bisschen bewusst naiv an Sachen ran und mache das auch etwas disruptiver. Dann sind wir auch mit einigen radikaleren Ideen reingegangen. Vieles von dem hat letzten Endes nicht funktioniert, aber es hat A dazu beigetragen, dass in der Organisation die Leute aufwachen und auch einfach nochmal schauen. Es ist auch so, dass es auch bevor ich gekommen bin, schon total spannende Ideen gab. Die Herausforderung bestand eher darin, wie monetarisieren wir die denn? Also wir hatten schon in der Vergangenheit einige ganz, ganz tolle digitale Lösungen, die wir aber weitestgehend kostenlos an unsere Kunden gegeben hatten, weil einfach der technische Enthusiasmus in der Organisation vorhanden war, aber das Geschäftsverständnis, wie man so etwas zu Geld macht, war nicht vorhanden. Und mittlerweile ist es so, ich habe zum einen in meiner Funktion, also ich bin quasi eine Stabsstelle, ich berichte direkt an den CEO, habe ich Budget, um Dinge einfach mal pragmatisch zu starten und in die Wege zu leiten. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn sich so etwas länger entwickelt und auch wenn es einen Bezug hat zu einer bestehenden Division, dann suche ich schon einen Sponsor innerhalb der Division, der auch bereit ist, so ein Thema zu übernehmen oder das auch als seins zu sehen. Und dann ist es etwas, wo wir miteinander kooperieren. Das können halt Sachen sein, wo wir digitale Lösungen entwickeln, die nah an dem jeweiligen Produkt sind. Oder indem wir so einen Beratungsansatz, wie das in der Hygiene entwickeln. Also beispielsweise im Bereich Inkontinenz arbeiten wir an einer intelligenten Windel, die erkennt, wenn sie voll ist. Aber der Sitz an so einer Windel ist ja nicht, dass ich eine App habe, auf der ich sehen kann, dass die Windel voll ist. Das ist zwar nice to have und das ist vielleicht etwas, was auch ein Pflegeheim dann sagen kann, guck mal, was ich habe. Sondern es geht ja eigentlich darum, den Pflegeprozess zu optimieren, nämlich die Windel dann zu wechseln, wenn es wirklich notwendig ist und nicht, wenn es nicht notwendig ist und darüber eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und das können wir dann machen, wenn wir wirklich ins Gespräch mit den Pflegeheimen gehen und denen dabei helfen, diesen Prozess zu optimieren. Das ist etwas, das ist auch Change Management innerhalb der Kundenorganisation. Aber wenn man das macht, kann man dort einen unglaublichen Effekt erzielen. Und das ist auch, sag ich mal, ein Beispiel, um Pflege nochmal anders zu denken. Ich denke, wir wissen alle, dass es einen extremen Pflegenotstand gibt, dass es viel zu wenig Pflegefachkräfte gibt und Digitalisierung kann da sehr wohl helfen, einen gewaltigen Unterschied zu machen, Pflege in einer hohen Qualität, aber auch einer anderen Skalierung bereitzustellen. Das Know-how, was es in der Pflege gibt, muss ja weiterhin genutzt werden. Es braucht auch weiterhin sehr, sehr gut ausgebildete Pflegekräfte. Aber es gibt bestimmte Dinge schon, die man automatisieren kann, wo es eben nicht die super ausgebildete Pflegefachkraft braucht, sondern wo man das Problem auch anders lösen kann.
Ich würde jetzt mal unterstellen, ihr tretet hauptsächlich, wenn ihr in etwas investiert und ihr tut in Healthtech-Unternehmen investieren, dann sind es strategische Investments. Ihr seid, soweit ich informiert bin, auch in pflege.de. investiert. Wann seid ihr da rein und was macht ihr mit denen jetzt zusammen? Stichwort Service und Produkt.
Ja, wir sind in pflege.de investiert, beziehungsweise wir haben pflege.de komplett übernommen. Das ist ungefähr 2 Jahre her. Der Grund, warum wir das gemacht haben, also jetzt einfach ein Beispiel, weil wir traditionell sehr stark aus dem B2B-Geschäft kommen. Das heißt also, wir sind extrem stark im stationären Geschäft, Krankenhäuser, Pflegeheime. Wir sind auch stark im ambulanten Bereich, aber halt in Richtung professioneller Pflegecompanies. Hartmann-Produkte findet man ja auch mal, abgesehen von Kneipp, üblicherweise nicht im Drogeriemarkt, sondern es sind tatsächlich professionell ausgerichtete Produkte. Der Pflegemarkt als Ganzes bewegt sich aber immer mehr in den ambulanten und in den privaten Bereich. Also von den 5 Millionen zu pflegenden Personen in Deutschland beispielsweise wird die Hälfte ausschließlich von pflegenden Angehörigen gepflegt und nur ungefähr jeder Fünfte wird tatsächlich stationär gepflegt. Und es ist ja auch so, dass als sich selbst verstärkender Effekt des Pflegenotstandes, dass die Leute gar nicht mehr ins Pflegeheim wollen. Was dann wiederum dazu führt, dass diejenigen, die ins Pflegeheim kommen, dann natürlich auch, sag ich mal, dort über einen begrenzten Zeitraum sind, weil es dann einfach ja zu Ende geht und die Rolle des Pflegeheims sich dadurch nochmal ganz anders ändert. Das heißt, für uns ist es extrem wichtig, auch stärker an den Endkunden heranzutreten. Und mit pflege.de haben wir hier einen extrem starken Partner mit einer unglaublichen Reichweite, wenn man sich den europäischen Pflegemarkt anschaut. Pflege.de hat im ausschließlich deutschsprachigen Raum circa 15 Millionen Unique Visitors pro Jahr und im mittleren sechsstelligen Bereich Newsletter-Abonnenten. Also es ist eine hervorragende Reichweite, die man natürlich auch nochmal nutzen kann, um insbesondere Services und digitale Lösungen nochmal anders zu positionieren und vor allen Dingen auch Menschen eine Plattform zu bieten, die ihnen wirklich etwas bringt.
Geht damit auch einher, dass dann Potenzial besteht, dass von einem starken B2B-Fokus es auch mehr aus der Hartmann-Perspektive in Richtung Consumer gehen wird?
Ich glaube, das ist ein Trend. Wir werden aber, muss man auch sagen, sicherlich eine B2B-Company bleiben. Also im Kern wird Hartmann weiterhin eine B2B-Company sein. Und da ist auch genug zu tun. Aber wir brauchen trotzdem letzten Endes auch diesen Bezug in den privaten Bereich, um letzten Endes der Marktentwicklung Rechnung zu tragen.
Schauen wir mal ein bisschen nach vorne, weil wir haben jetzt tolle Beispiele und auch Projekte von dir genannt bekommen, an denen du gerade mit deinem Team arbeitest. Wenn wir jetzt auf den Health-Tech-Bereich als Ganzes schauen, was sind denn so die großen Themenfelder und Überschriften, die dir im Kopf rumschwirren, die du auch unter der Hartmann-Flagge als nächstes angehen möchtest?
Ja, ich meine, also wir betrachten ja nicht alle Aspekte von Healthcare oder Health Tech. Deswegen haben wir natürlich einen gewissen Fokus. Aber was ich glaube, was generell im Bereich Health Tech einfach der Trend schlechthin ist, ist das Thema Patient Monitoring. Also alles, was wir tun können, mithilfe von digitalen Lösungen, um Menschen, die einen Pflegebedarf haben, die also hilfsbedürftig sind, engmaschiger überwachen zu können und gleichzeitig aber ihre Menschenwürde auch so zu schützen, dass sie dabei sich gut betreut fühlen. Also es geht nicht darum, Pflege durch Roboter zu ersetzen, sondern es geht darum, digitale Lösungen zu schaffen, die automatisiert entscheiden können, ob ein Mensch jetzt tatsächlich konkrete Hilfe braucht, was dann auch zu schauen, was davon kann man vielleicht sogar über eine digitale Lösung lösen und wann ist es so, dass es vielleicht auch mal anders funktioniert oder dass man einfach bestimmte Dinge anders lösen kann. Der Hintergrund ist, dass die Pflegekräfte, die momentan in der Branche arbeiten, einen Großteil ihrer Zeit verwenden für Dinge, die mit Pflege gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Die fahren rum, oder ca. 40% der Tätigkeit von Pflegekräften sind inzwischen Verwaltungstätigkeiten, was eine unglaubliche Verschwendung von Know-how ist. Das sind alles Sachen, die man anders machen kann. Und durch das Thema Monitoring und B, damit verbunden auch durch das Thema vernetzte Pflege, kann man diesen Prozess viel, viel effizienter gestalten und da hat man mal ganz andere Möglichkeiten, Pflege zu organisieren.
Was meinst du, warum das so lange dauert? Ich habe ja schon einige Gäste hier in der Sendung gehabt. Vom Berufsbild her wissen ja alle, dass wir auch in solche Unternehmen investieren und ob es jetzt im Bereich Parkinson oder jetzt bei euch im Bereich Pflege ist. Es geht immer um das Thema, ich brauche jetzt nicht einen Prozess, wo ein Patient alle 6 Monate den Arzt sieht und zwischendurch wissen wir im Grunde gar nichts, was da ist. Das ist eine absolute Blackbox, ja, sondern nutzen Technologie für eine gewisse Kontinuität, um wirklich sinnvoll und auch nur dann zu intervenieren, wenn es wirklich notwendig ist. Ist so offensichtlich, aber wir reden wahnsinnig lange sozusagen über diese Themen und es geht so unglaublich langsam voran.
Ja, aus meiner Sicht ist das Hauptproblem eigentlich, dass es keinen zugrunde liegenden Standard gibt, um diese ganzen Dinge miteinander zu verbinden. Es gibt natürlich Ansätze, es gibt die elektronische Patientenakte, die jetzt kommt, aber selbst da sieht man das ja jetzt schon, dass es unglaublich komplex das ist, sich da reinzuklinken. Und oftmals ist es auch gar nicht notwendig, die Patientenakte voll zugänglich zu machen. Das heißt, letzten Endes sind es oft Ad-hoc-Verbindungen zwischen den einzelnen Lösungen, die dann geschaffen werden müssen, dann müssen die Pflegedienste da irgendwie integriert werden und jeder arbeitet am Ende auf einer unterschiedlichen Logik. Und das ist was man in anderen Branchen auch sieht. Also um mal eine Parallele zu ziehen, was ich vorhin gesagt habe, ich habe eine Zeit lang im Bereich Logistik gearbeitet. In der Logistik hatten wir das auch. Da gibt es auch einen unglaublichen Mangel an Fahrern, was letzten Endes eine ähnliche Situation ist wie jetzt mit den Pflegern. Organisation der Touren effizienter zu machen, ist dabei ein ganz wesentlicher Faktor. Wir mussten aber über einen langen Zeitraum den Disponenten, die diese Zuordnung machen, erstmal beibringen, dass sie nicht ihren Buddy per Telefon anrufen und sich Post-its schreiben, sondern dass alles, und zwar komplett alles, was sie machen, in ein System gespeichert wird. Weil nur wenn wirklich alles da drin steht, sind diese Daten nutzbar zu machen. Wenn nur ein Teil da drin steht oder es wird nachdokumentiert, dann funktioniert es nicht. Nur wenn der Prozess wirklich komplett umgestellt wird. Und diese Grundlagen zu schaffen, das ist der entscheidende Knackpunkt. Das müssen wir hinkriegen. Und sobald wir das haben, wird es auch viel leichter sein, diese Monitoring-Lösungen und Ähnliches, die es schon gibt, in so ein Netzwerk einzubinden und viel besser nutzbar zu machen.
Wir sollten da nicht andere Technologien wie AI und Co. Lieber nutzen, um, ich sag mal, das Matching in der Datenbank hinzubekommen, weil, ich sag mal, wenn wir jetzt auf die Standards warten, haben wir gesehen an der elektronischen Patientenakte, wie lange es dauern kann, und wir sind ja immer noch nicht da.
Ja, genau. Also ich glaube auch nicht, dass es so am Ende so ist, dass sozusagen von Regierungsseite eine Plattform geschaffen werden muss, in der diese ganzen Daten zur Verfügung stellen. Es wird schon so sein, dass diese Vernetzung primär im privaten Sektor passiert. Ich glaube allerdings auch, dass AI dabei zwar eine wichtige Rolle spielen wird, aber letztendlich auch wieder nur eine Anwendung auf diesen Daten ist. Das heißt also, wir müssen es erst einmal schaffen, diese ganzen Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Und derjenige, der es schafft, die meisten Schnittstellen zusammenzutragen, der hat dann auch den größten Hebel. Je mehr Daten dann da drin sind, umso mehr kann man hinterher auch mit AI machen. Das ist ja auch die Chance, die ein Unternehmen wie Hartmann hat, dadurch, dass wir in der Branche so gut vernetzt sind und so viele Player zusammenbringen können, haben wir auch die Chance, so eine Plattform, sag ich mal, stärker in den Fokus zu rücken und dann verschiedene Marktteilnehmer, auch Softwareanbieter, auch Datenprovider, auch allgemeine Datenquellen zusammenzubringen und dadurch einen Effekt zu erzielen. Aber wir können nicht darauf warten, dass das von der Regulatorik gelöst wird, sondern das muss die Wirtschaft schon selber lösen.
Wie siehst du die Competitiveness von Deutschland, aber vielleicht auch auf einem europäischen Level, was das Thema HealthTech anbelangt? Weil ich glaube, wir wissen alle, dass man entscheidungsfreudiger und auch risikofreudiger in anderen Regionen der Welt ist und auch die Dinge manchmal schneller entstehen. Dem kannst du vielleicht entgegensetzen, dass Europa ein bisschen behäbiger ist, aber vielleicht nachhaltiger. Also wie siehst du uns da jetzt für die Zukunft im Bereich HealthTech gewappnet hier in der Region?
Also ich glaube, du hast schon ganz gut gesagt. Wir sind sicherlich nicht die Allerschnellsten. Und wir merken das auch bei uns im Konzern. Wir sind ja ein sehr international aufgestellter Konzern. Wenn wir Sachen ausprobieren wollen, dann machen wir das oftmals lieber nicht innerhalb von Deutschland. Aber wenn in Deutschland was passiert, und insbesondere aufgrund der Marktgröße, dann hat das schon eine erhebliche Relevanz. Aus meiner Sicht ist dieser Schritt zu digitalen Gesundheitsanwendungen oder Patientenakte oder DIPA, was jetzt ja kommt, das sind schon ganz, ganz tolle Schritte. Und da sind wir auch in einer Position, wo wir stärker sind als der Markt. Also es ist nicht so, dass Deutschland das überhaupt nicht hinkriegt. Es ist aber schon so, dass in anderen Märkten wesentlich mehr passiert. Also für uns ist die Strategie eigentlich, wir denken international. Wir probieren oftmals gerade technologische Sachen in Märkten aus, die jetzt nicht unbedingt Deutschland sind. Aber wir gucken schon sehr genau darauf, was in Deutschland passiert. Weil wenn in Deutschland diese Entwicklung sich weiter fortgeschrieben wird, dann sind hier schon unglaublich spannende Geschäftsmodelle. Und dann wird auch sehr viel passieren.
Beobachte ich teilweise auch in der Investorenszene. Sind wir auch nicht unbedingt die Schnellsten, aber wir lassen uns doch gerne von der Euphorie von anderen Regionen in der Welt anstecken.
Ja, vielleicht können wir das. Und traditionell ist Deutschland auch zwar gut darin, sich manchmal sehr komplexe Sachen zu überlegen, aber tatsächlich in den Geschäftsmodellen tun wir uns schwer. Da sind andere übrigens auch besser.
Gut, wir sind jetzt am Ende unseres Gespräches angelangt. Ganz lieben Dank dafür, dass du zu mir in die Sendung gekommen bist und wir sehen uns ganz bald wieder. Jetzt haben wir gerade herausgefunden, im Sommer findet eine große HealthTech-Konferenz in München statt und da werden wir uns spätestens wieder begegnen. Bis dahin eine gute Zeit und allen ZuhörerInnen noch eine schöne Zeit und bis bald.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, danke für die Einladung. Thank you.